Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter, Folge 49. 1366. König Pedro von Kastilien wird von seinem Halbbruder Enrique de Trastamara abgesetzt. Nun erscheint Pedro mit seiner Familie in der Gascogne. Er sucht den Schutz und die Hilfe des Schwarzen Prinzen. Kastilien ist ein wichtiger Verbündeter und verfügt über eine starke Flotte. Der Schwarze Prinz macht sich also daran, ein Heer aufzustellen, um Kastilien zurückzuerobern. Auch sein Bruder John of Gaunt schließt sich ihm an. Der junge Duke of Lancaster kann nicht ahnen, wie sehr dieser Feldzug sein Leben verändern wird. Heute geht es um John of Gaunt, Teil 2, König von Kastilien. John of Gaunt segelt in die Normandie. Er durchquert die Bretagne und das Poitou. In Bordeaux trifft er seine Schwägerin Prinzessin Joan und deren neugeborenen Sohn Richard. Dann reitet er weiter in das Lager seines Bruders Edward. Der spanische Feldzug kann beginnen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf Folge 45, in der ich ausführlich darüber berichtet habe. Am 3. April 1367 treffen die Truppen von John of Gaunt, Edward of Woodstock und König Pedro in der Schlacht von Ajera auf die Armee von Enrique de Trastamara. Sie erringen einen vollständigen Sieg. Gaunt, der die Vorhut befehligt, ist an dem Erfolg maßgeblich beteiligt. Nach Enriques Niederlage begibt sich John of Gaunt mit seinem Bruder nach Burgos. Am 2. Mai reiten sie feierlich durch die Stadt zur Kathedrale Santa Maria. Der Duke of Lancaster ist live dabei, als der nun wieder eingesetzte König Pedro seine Versprechen gegenüber dem Schwarzen Prinzen erneuert. Dass alles nur Schall und Rauch ist, ahnt John wohl noch nicht. Schon bald werden den englischen Prinzen die Augen geöffnet. König Pedro hat weder die Mittel noch den Willen, seine Schulden zu begleichen. Im August ziehen sich die Engländer in die Gascogne zurück. Für sie ist die kastilische Unternehmung kein Erfolg. Aber auch Pedros Triumph ist nur von kurzer Dauer. Enrique de Trastamara kehrt zurück und besiegt ihn erneut. Diesmal lässt er ihn nicht entkommen. Enrique de Trastamara lässt seinen Bruder ermorden. Möglicherweise bringt er ihn sogar mit eigenen Händen um. John of Gaunt hat noch andere Eisen im Feuer. Er beansprucht im Namen seiner Frau Blanche of Lancaster einen Teil der Provence. Er droht damit einzumarschieren. Als der Papst davon Wind bekommt, schreibt er sofort an König Edward III. Die Invasion wird abgeblasen, aber John versucht noch viele Jahre lang, seine Forderungen in der Provence durchzusetzen. Bevor die herbstlichen Stürme einsetzen, segelt John of Gaunt zurück nach England. Gewonnen hat er nichts als Erfahrungen. Zumindest aber wartet zu Hause ein neues Familienmitglied auf ihn, sein wenige Monate alter Sohn Henry. 12 Tage nach der Schlacht bei Ajera hat Blanche of Lancaster in der Burg Bolingbroke in Lincolnshire einen Sohn zur Welt gebracht. Er wird später oft nach seinem Geburtsort Henry of Bolingbroke genannt, bezeichnet sich selbst aber stets als Henri de Lancastre. Henrys 3 ältere Brüder sterben als Babys oder im Kleinkindalter. Daher wird er der Alleinerbe des lancastrischen Vermögens. Eine beliebte Allegorie des Mittelalters ist das sich ständig drehende Rad des Schicksals. Für John of Gaunt bewegt es sich jetzt nach unten. Er verliert in kurzem Abstand mehrere nahe Familienmitglieder. Der erste Todesfall trifft ihn besonders hart, denn es handelt sich um seine Frau Blanche. Die Ursache für ihren Tod ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich hat es mit einer Schwangerschaft oder einer Geburt zu tun. Blanche of Lancaster ist während der 8 Jahre ihrer Ehe mit John of Gaunt fast ständig schwanger. Mit 26 Jahren hat sie bereits 7 Kinder zur Welt gebracht. Nur 3 davon überleben ihre Mutter, die 8-jährige Philippa, die 6-jährige Elisabeth und der 16 Monate alte Henry. Geoffrey Chaucer ist der bedeutendste englische Dichter des 14. Jahrhunderts und ein guter Bekannter von John of Gaunt. Eines seiner ersten Werke ist ein Gedicht mit dem Namen »Das Buch der Herzogin« oder »The Book of the Duchess«. In ihm stößt ein Dichter im Traum auf einen Ritter, den »Mann in Schwarz«. Dieser ist tief traurig. Er erklärt, er habe mit Fortuna eine Partie Schach gespielt und dabei seine weiße Königin verloren. Nun sei er schachmatt. Der Dichter glaubt zuerst, dass es tatsächlich um ein Schachspiel geht. Der Ritter aber erzählt, dass er sein ganzes Leben lang der Liebe gedient hat. Er habe viele Jahre darauf gewartet, sein Herz an eine Frau zu hängen. Schließlich habe er eine Lady gefunden, die alle anderen übertroffen habe. Der Ritter spricht von ihrer überragenden Schönheit und ihrem einnehmenden Wesen. Er verrät, dass ihr Name The Good Fair White war. Der Ritter erzählt von der langen Zeit, die es dauert, bis seine Liebe erwidert wird. Dann aber hätten er und seine Lady viele Jahre lang in perfekter Harmonie gelebt. Der Erzähler fragt nach dem Verbleib von White. Sie sei tot, erwidert der Ritter. White oder Weiß ist, wie der Name schon sagt, Herzogin Blanche. Der Mann in Schwarz ist John of Gaunt. Dieses Werk, The Book of the Duchess, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ehe von Blanche und John of Lancaster als große Romanze in die Geschichte eingeht. Wie sehr das der Realität entspricht, ist schwer zu beurteilen, aber John of Gaunt hält seine erste Frau sein Leben lang in hohen Ehren. John lässt Blanche in der Kathedrale St. Paul's in London beisetzen. Neben ihrem Grab wird ein Altar errichtet, vor dem zwei Kapläne für ihre Seele singen sollen. Einige Jahre später gibt der Herzog weitere Arbeiten an Blanches Grabmal in Auftrag. 6 Wagenladungen Alabaster werden nach London gebracht. Zitat: Für die Grabstätte von Lady Blanche, unserer verstorbenen Gemahlin, der Gott die Absolution erteilt hat. Zitat Ende. In seinen verbleibenden mehr als 30 Lebensjahren begeht John of Gaunt jedes Jahr den Jahrestag ihres Todes. Er wird noch 2-mal heiraten, aber begraben wird er neben Blanche. Schon bald kommt eine weitere schlechte Nachricht, diesmal aus Italien. Johns älterer Bruder, Lionel von Antwerpen, der Duke of Clarence, stirbt kurz nach seiner Hochzeit in Alba. Tiefe Trauer ist das eine, eine lukrative Ehechance das andere. Die Tochter und Erbin des Grafen von Flandern wäre zu haben. Edward III. Hat bereits erfolglos versucht, sie für seinen Sohn Edmund of Langley zu gewinnen. Da das nichts geworden ist, bringt er nun den frisch verwitweten John ins Spiel. Aber die Verhandlungen verlaufen auch diesmal im Sand. Schließlich erringt der Herzog von Burgund den großen Preis. Burgund wird damit für viele Jahrzehnte eines der mächtigsten Herzogtümer Europas. Unterdessen verliert der schwarze Prinz in Frankreich langsam die Kontrolle über seine Ländereien. Der Herzog von Anjou beginnt damit, Truppen im gesamten Languedoc zu rekrutieren. Er will Prinz Edward angreifen, bevor Unterstützung aus England eintreffen kann. Edward III. Beruft einen großen Rat in Westminster ein, um die beste Vorgehensweise in Frankreich festzulegen. Mit fast 60 Jahren bereitet sich der englische König auf einen weiteren Krieg vor. Sein Ziel ist es, dem schwerkranken schwarzen Prinzen zu helfen. Aquitanien darf nicht in die Hände der Franzosen fallen. Pläne für einen neuen Feldzug werden geschmiedet. John of Gaunt wird zum ersten Mal auserwählt, die englische Armee nach Frankreich zu führen. Nach dem Erfolg von Nachera vertraut Edward III. Auf John als führenden Befehlshaber. Dem bietet sich damit die Chance auf einen ruhmreichen Sieg in Frankreich, vergleichbar mit dem des Schwarzen Prinzen bei Poitiers. Im Frühjahr 1369 werden Truppen, Waffen und Vorräte gesammelt und nach Calais verschifft. Von dort aus soll Johns Invasion starten. Nach der Landung rückt Gaunt mit 6000 Mann nach Süden in die Picardie vor. Wie üblich plündert und brandschatzt er das Land und wartet auf die Reaktion der Franzosen. Die wichtigsten Berater des französischen Königs sind dessen 3 Brüder, die Herzöge von Burgund, Anjou und Berry. Sie sind auch seine Feldherren im Krieg gegen die Engländer. Auch der König von Frankreich beruft einen Rat ein, in seinem Fall in Rouen. Anschließend reitet der Herzog von Burgund, Philipp der Kühne, von Rouen aus nach Norden, um sich John of Gaunt zu stellen. Zu den nun folgenden Ereignissen gibt es wieder einmal unterschiedliche Berichte. Dem Chronisten von Rouen zufolge sind John of Gaunt und seine Männer gerade beim Essen, als Philipp der Kühne mit seinem Heer vor ihrem Lager auftaucht. Überrascht lässt Gaunt alles liegen und stehen und ruft: "Zu den Waffen!", bevor er das Heer in eine defensive Formation bringt. Angeblich verweigert John den Kampf mit den Franzosen und verbarrikadiert sich. Zitat: "Der Herzog von Lancaster und die Engländer, die im Krieg sehr raffiniert und verschlagen waren, hatten sich aus Furcht vor der großen Ritterlichkeit und Stärke der Franzosen so verschanzt, dass sich ihnen niemand nähern konnte." Zitat Ende. In der Anonymalchronik wird das Gegenteil behauptet. Demnach ist Gaunt zum Kampf bereit, aber die Franzosen weisen ihn ab. Obwohl Philipp der Kühne sich in einer günstigen Position befindet, greift er nicht an. Er mag den Kampf zwar wollen, fügt sich aber den strengen Anordnungen seines Bruders, König Charles. Der hat ihm strikt verboten, sich mit den Engländern in einer offenen Feldschlacht zu messen. Charles wendet lieber seine übliche Strategie an. Er geht einer Schlacht aus dem Weg und wartet, bis den Engländern die Vorräte ausgehen und die Moral der Truppen sinkt. Während beide Armeen in einer Pattsituation stecken, erhält Philipp der Kühne die Information, dass John of Gaunt Verstärkung erwartet. Edward III. Hätte sich in Kent eingeschifft. Philipp der Kühne zieht sich zurück, bevor die englische Verstärkung eintreffen kann. Nachdem der Feind abgezogen ist, nehmen Gaunt und seine Männer das verlassene Lager sorgfältig in Augenschein. Es wird deutlich, dass die Franzosen überhastet aufgebrochen sind. Sie hinterlassen, Zitat, "gut 60 Krüge Wein und ebenso viele Krüge Bier, reichlich Brot und eine große Menge an frischem und gesalzenem Fleisch und Fisch." Zitat Ende. Gaunt hat zwar keinen militärischen, aber allemal einen moralischen Sieg errungen. Die Behauptung des Chronisten von Rouen, es sei Gaunt gewesen, der die Schlacht mit den Franzosen gemieden hätte, ist wahrscheinlich falsch. Nachdem er die Franzosen monatelang zum Kampf gereizt hat, ist es unwahrscheinlich, dass Gaunt sich eine solche Gelegenheit entgehen lassen würde. Seine Männer kommen frisch aus Calais und sind regelrecht erpicht auf einen Kampf. Trotzdem gibt John of Gaunt seine Verteidigungsposition nicht auf. Er verzichtet darauf, den Herzog von Burgund zu verfolgen. Dadurch verpasst er die Chance auf seinen persönlichen legendären Sieg. Johns Entscheidung ist klug und vernünftig. Er wartet lieber auf die Verstärkung aus England. Als sie eintrifft, zeigt es sich, dass Edward III. Nicht dabei ist. Der König von England ist zu Hause geblieben. An seiner Stelle hat er den Earl of Warwick geschickt. König Edwards Feldherrentage sind und bleiben beendet. Ein möglicher Grund für den Verzicht auf seine Teilnahme an dem Feldzug in Frankreich ist der Tod von Edwards Frau Philippa. Nicht völlig unerwartet, aber trotzdem allgemein betrauert, stirbt die englische Königin im August 1369 im Alter von etwa 55 Jahren. Philippa ist rund 10 Jahre zuvor bei einer Jagd gestürzt und hat sich das Schulterblatt gebrochen. Die englische Königin verbringt das letzte Jahrzehnt ihres Lebens weitgehend bewegungsunfähig. Sie leidet unter ständigen Schmerzen und scheint damit zu rechnen, bald sterben zu müssen. Der Chronist Jean Froissart stellt fest, dass Königin Philippa von allen betrauert wird, dass ihr Tod aber ihren Sohn John of Gaunt besonders hart trifft. Philippas Testament ist nicht überliefert, aber John vermacht 3 Jahrzehnte später seinem eigenen Sohn Henry, Zitat, "ein goldenes Schloss der alten Art, mit dem Namen Gottes in jedem Teil desselben Schlosses eingeprägt, welches mir meine sehr verehrte Lady und Mutter, die Königin, der Gott die Absolution erteilt hat, mit der Anweisung gegeben hat, es mit ihrem Segen aufzubewahren." Zitat Ende. Viel Zeit, um zu trauern, bleibt Gaunt nicht. Edward III. Schickt seinen Sohn nach Bordeaux, um den schwarzen Prinzen zu unterstützen. Etwa 1000 Männer reisen mit John nach Aquitanien. Mit dem Wiederaufflammen des Krieges wird die englische Küste verwundbar. Edward III. Muss einen Teil der Armee in England lassen, um das Reich zu schützen. Johns Truppen bestehen daher überwiegend aus seinem eigenen Gefolge, alles treue Anhänger des Hauses Lancaster. John of Gaunt landet Mitte August 1370 in Bordeaux. Er marschiert nach Cognac, wo er seinen jüngeren Bruder Edmund of Langley und den Schwarzen Prinzen trifft. Es ist das erste Mal seit dem Ende des spanischen Feldzugs, dass Gaunt seinen geliebten älteren Bruder sieht. Der Anblick ist ein Schock für ihn. Prinz Edward ist schwer krank und kaum wiederzuerkennen. Er muss in einer Sänfte zu dem Treffen gebracht werden. Trotzdem entwickeln der Schwarze Prinz und John of Gaunt eine neue Strategie, um die Kontrolle über Aquitanien zurückzugewinnen. Sie einigen sich darauf, treue Vasallen zu belohnen, indem sie die Ländereien der abtrünnigen Lords umverteilen. Der Prinz bietet Deserteuren auch eine zweite Chance, indem er, Zitat, ihre Verbrechen begnadigt und ihnen erlaubt, in seinen Dienst zurückzukehren. Edward schlägt außerdem vor, dass John of Gaunt die Kompetenzen eines Leutnants in Aquitanien erhalten soll. Er selbst ist nicht in der Lage, seine Männer anzuführen, geschweige denn zu kämpfen. Eines der ersten Projekte der Brüder ist, die Stadt Limoges zurückzuerobern. Limoges ist durch die Illoyalität ihres Bischofs, eines Mannes, dem der Prinz vertraut hatte, an die Franzosen gefallen. Ich habe bereits über die Rückeroberung von Limoges berichtet. Sie gelingt und John of Gaunt trägt erheblich zu dem Erfolg bei. Die blutige Angelegenheit hinterlässt aber sogar bei den Chronisten einen bitteren Nachgeschmack. Der Schwarze Prinz lässt die abtrünnige Stadt gnadenlos plündern und verwüsten. Der Bischof kommt nur durch die Fürsprache von John of Gaunt mit dem Leben davon. Der Schwarze Prinz, John of Gaunt und ihre Armee kehren nach Cognac zurück. Dort erwartet den Prinzen eine schlimme Nachricht. Sein ältester Sohn Edward, erst 5 Jahre alt, ist in Angoulême an der Pest gestorben. Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Edward of Woodstock gibt auf. Der Schwarze Prinz ist dem Druck in Aquitanien nicht mehr gewachsen. Chronisch krank und untröstlich über den Verlust seines kleinen Sohnes übergibt er alle Macht seinem Bruder John. Er verleiht ihm auch die Herrschaft über Bergerac. Laut Jean Froissart verabschiedet sich der Prinz mit einer traurigen Rede von den Lords von Aquitanien. Froissart schreibt, Zitat, während der Zeit, in der er ihr Prinz gewesen war, hatte er stets, soweit es in seiner Macht stand, den Frieden und den Wohlstand gegen alle ihre Feinde verteidigt. Jetzt aber beabsichtige er, nach England zurückzukehren, in der Hoffnung, seine Gesundheit wiederzuerlangen, was dringend notwendig war. Er forderte sie daher ernsthaft auf, seinem Bruder, dem Duke of Lancaster, zu vertrauen. Sie sollten ihm dienen und gehorchen, wie sie zuvor ihm gedient und gehorcht hatten. So würden sie ihn als einen guten und ritterlichen Herrn finden. Zitat Ende. Der Prince of Wales segelt mit seiner Frau Joan of Kent und ihrem zweiten gemeinsamen Sohn, dem 4-jährigen Richard of Bordeaux, zurück nach England. Das Herzogtum Aquitanien und das Begräbnis seines verstorbenen Sohnes Edward of Angoulême überlässt er John of Gaunt. Trotz des Prestiges, das mit seiner neuen Verantwortung verbunden ist, ist Gaunt über seine Position nicht sehr glücklich. Er erklärt sich dazu bereit, die Rolle des Prinzen für längstens 1 Jahr zu übernehmen. Aquitanien befindet sich in einem schlechten Zustand. Es ist eine komplexe und unglaublich schwierige Aufgabe, das englische Territorium wieder zu der profitablen Provinz zu machen, die es einst gewesen ist. Die Beziehung zwischen dem Schwarzen Prinzen und den Lords von Aquitanien war zuletzt ausgesprochen prekär. In Wahrheit hat der Prinz die Kontrolle über seine Ländereien verloren. Es liegt nun am lokalen Adel zu entscheiden, ob sie England und dem Prinzen treu bleiben oder zu den Franzosen überlaufen. John of Gaunt, der seinem Bruder und der Krone gegenüber stets loyal ist, nimmt seine Autorität in Aquitanien sehr ernst. Viel mehr als Schadensbegrenzung gelingt ihm allerdings nicht. Im letzten Jahr der Herrschaft des Schwarzen Prinzen in Aquitanien ist mehr als die Hälfte der Armee desertiert. Das ist kein Wunder, denn die Truppen werden kaum mehr bezahlt. Soldaten ohne Armee, die versuchen, sich selbst durchzubringen, sind eine echte Bedrohung. Um die unvermeidlichen Plünderungen auf englischem Gebiet zu verhindern, bezahlt John of Gaunt die verbliebenen Truppen aus eigener Tasche. Nach einem Jahr übergibt John seinen Posten formell an die Offiziere des Prinzen und kehrt zurück nach England. Er reist nicht alleine, sondern mit seiner neuen Frau. Aquitanien interessiert John of Gaunt nur mehr wenig, denn er hat ein anderes lohnendes Ziel. Er will Kastilien erobern und dort regieren. Wo kommt das denn plötzlich her? Die Idee, in Kastilien einzumarschieren und den Thron zu besteigen, entsteht wahrscheinlich im Frühjahr 1371. Die Barone von Aquitanien kennen John of Gaunt gut. Froissart berichtet, dass sie ihm nun vorschlagen, er solle die älteste Tochter des ermordeten Königs Pedro von Kastilien heiraten. Bisher hat John seiner Familie treu und loyal gedient. Die plötzliche Aussicht auf eine eigene Krone verändert seine Prioritäten. Andererseits kann es ja nur im Sinn seines Vaters sein, dass ein englischer Edelmann auf dem Thron von Kastilien sitzt. Die beiden Töchter des ermordeten Königs Pedro von Kastilien und seiner Witwe Maria de Padilla leben in Bayonne. Maria de Padilla ist eigentlich Pedros Mätresse, aber er hat sie heimlich geheiratet, und zwar noch vor seiner offiziellen Ehe mit einer französischen Prinzessin. Ihre Töchter Constanza und Isabella sind also keine Bastarde, sondern ehelich. Die beiden Mädchen leben seit rund 5 Jahren in Aquitanien. Solange ihr Vater am Leben ist, sind sie im Grunde genommen Geiseln. Ihre Anwesenheit dient Edward als Sicherheit für Pedros Zahlungsversprechen. Nach Pedros Tod hat sich das erledigt, aber die beiden Prinzessinnen können nirgendwo hin. Sie bleiben weiter unter dem Schutz und der Aufsicht des schwarzen Prinzen. Der Thron von Kastilien wird immer noch von Pedros Halbbruder Enrique de Trastamara besetzt, aber die rechtmäßigen Erbinnen sind Pedros Töchter. Laut Froissart tritt einer von Johns Rittern mit der Idee an ihn heran, nach Kastilien einzuheiraten. Zitat: Milord, es ist an der Zeit, dass ihr daran denkt, wieder zu heiraten. Wir wissen von einer sehr edlen Verbindung von euch, aus der ihr oder eure Erben Könige von Kastilien werdet. Es wäre eine wohltätige Tat, Mädchen, die Töchter eines Königs sind, zu trösten und zu beraten, besonders wenn sie sich in einem so bedauernswerten Zustand befinden wie diese Damen. Nehmt also die Ältere zu eurer Braut. Zitat Ende. Wer kann zu einem so geschmeidig formulierten Vorschlag schon Nein sagen? Es ist möglich, dass John of Gaunt Prinzessin Constanza schon von sich aus als potenzielle Ehefrau in Betracht gezogen hat. In seinem Testament hat König Pedro festgelegt, dass der Ehemann seiner ältesten Tochter Anspruch auf den Thron haben soll. John of Gaunt schickt 4 Ritter aus, um die beiden Prinzessinnen nach Bordeaux zu bringen. Er ist jedoch zu ungeduldig, um vor Ort auf die Hochzeit zu warten. Anstatt Constanza in einer großen Hofzeremonie zu heiraten, reitet er ihr entgegen. Am 21. September 1371 heiratet der 31-jährige John of Gaunt die 17-jährige Constanza von Kastilien in Roquefort. Der Grund für die spontane Aktion ist allerdings nicht unbedingt brennende Leidenschaft und unstillbare Sehnsucht. Vielmehr fürchtet John möglicherweise, dass ihm ein Entführer den wertvollen Preis vor der Nase wegschnappt. Nach der gelungenen Eheschließung will John of Gaunt nun so rasch wie möglich nach England zurückkehren, um seine nächsten Schritte zu planen. Er legt sein Amt zurück und segelt mit Constanza und ihrer Schwester Isabella von Bordeaux aus los. Da John of Gaunt in Aquitanien eine beträchtliche finanzielle Belastung auf sich genommen hat, kann er kein Geld für den Luxus eines schönen Schiffes aufwenden. Noch ein Grund, um endlich zu seinen gut gefüllten Schatztruhen in England zurückzukehren. John nimmt ein Frachtschiff, das normalerweise eigentlich Salz befördert. Er bittet den Captain darum, eine Ladung Lorbeersalz zu entfernen, um das Schiff für seine Reisegruppe verfügbar zu machen. Die Reise in einem Schiff, das normalerweise Salz transportiert, ist für die 3 Königskinder John, Constanza und Isabella vermutlich befremdlich. aber sie sind so knapp bei Kasse, dass Constanze nach ihrer Landung sogar einige Goldtücher und einen Kelch an eine Gruppe von Männern in Dartmouth verpfänden muss. Johns Rat in London schickt einen Knappen aus, um Gaunt unterwegs zu treffen und ihm 100 Pfund in Silber zu übergeben. Ohne Kreditkarten war das Leben, auch für einen reichen Mann, gar nicht so einfach. 2 Wochen nach der Landung kehrt John of Gaunt in seinen Londoner Palast, das Savoy, zurück. Er schildert dem König die verzweifelte Lage in Aquitanien. John erklärt, dass die Lords der Provinz den schwarzen Prinzen im Stich gelassen hätten. Nur eine angemessene Verteidigung der Provinz könnte sie zum Umdenken bringen. Wahrscheinlich besprechen Vater und Sohn auch ein neues Ziel, die Rückeroberung Kastiliens und die Übernahme des Throns. Die neue englische Familie Constanzas von Kastilien macht ihr bei ihrer Ankunft prächtige Geschenke. Von ihrem Schwiegervater, dem König, erhält sie eine goldene Krone mit Smaragden, Rubinen und Perlen. Von ihrem Schwager, dem schwarzen Prinzen, einen goldenen Reif mit Diamanten, Rubinen, Perlen, Smaragden und Saphiren, sowie 2 goldene Broschen mit Edelsteinen. Auch John of Gaunt selbst überhäuft Constanza mit Geschenken. Er gibt ihr unter anderem einen goldenen Spiegel mit Saphiren, Rubinen, Perlen und Diamanten, eine goldene Tafel mit einem Bildnis der Mutter Gottes, fast 500 Perlen für ein Diadem, ein goldenes Tuch und eine goldene Brosche mit Rubinen, Saphiren, Diamanten und Perlen. Nach 3 Monaten in England wird Constanze von Kastilien in London offiziell als neue Herzogin von Lancaster empfangen. Sie weiß, was von ihr erwartet wird und ist bereits schwanger. Constanze wird mit einer Prozession durch Cheapside begrüßt. Sogar der schwarze Prinz verlässt sein Krankenbett, um seine neue Schwägerin zum Savoy-Palast zu begleiten. Dort wird sie von John of Gaunt offiziell als Königin von Kastilien eingesetzt. John of Gaunt wird nun allgemein als Monseigneur de Spain, Herr von Spanien, bezeichnet. Spanien bezieht sich im Sprachgebrauch des 14. Jahrhunderts fast immer auf das Königreich Kastilien und nicht auf Spanien im heutigen Sinn. John nennt sich nach 1371 auch immer König von Kastilien und León. Er erhält von seinem Vater die Erlaubnis, sein Wappen an seinen neuen Titel anzupassen. In einem Brief an einen seiner Förster verwendet Gaunt stolz alle seine spanischen Titel. John, von Gottes Gnaden, König von Kastilien, León, Toledo, Galicien, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Algerbe und Algeciras. Duke of Lancaster und Lord of Molina. Wenn er gewollt hätte, hätte er auch noch einiges hinzufügen können, nämlich Earl of Richmond, Earl of Leicester, Earl of Lincoln, Earl of Derby, Lord von Beaufort, Lord von Eugene und Lord von Bergerac. Seinem Schreiber wird es irgendwann zu viel. Die meisten seiner späteren Briefe werden kurz und bündig archiviert unter John von Gottes Gnaden etc. oder vom König von Kastilien etc. Man kann es dem guten Mann nicht verdenken. Als Constanze ein kleines Mädchen, Catherine oder Catalina, zur Welt bringt, sieht die Zukunft für das neue Paar vielversprechend aus. Die Ehe ist, nach dem Maßstab der Zeit, durchaus als Erfolg zu werten. Eine Liebesehe ist es nicht. Wir können nicht wissen, wie John sich gegenüber seiner königlichen Gemahlin privat verhält. In seinen Briefen und Schenkungen ist er immer herzlich, respektvoll und höflich. So schreibt er zum Beispiel von der, Zitat, aufrichtigen Liebe und Zuneigung, die wir für unsere liebste und geliebte Gemahlin, die Königin von Kastilien, Lady Constanza, hegen. Zitat Ende. Es sind Floskeln, aber sie weisen doch zumindest auf ein freundliches Einverständnis der Eheleute hin. Constanzas Gefühle sind uns, wie so oft, nicht überliefert. John of Gaunt hingegen ist definitiv schwer verliebt. Allerdings nicht in seine Ehefrau. Danke für eure Aufmerksamkeit.